Herzlich willkommen beim Lehrerzimmer, unserer Sendung über Schule und Bildung im Konterfunk. Mein Name ist Klaus Rüdiger. Unsere Themen heute: In den Auslagen der Buchhandlungen häufen sich aktuell Titel wie Generation Angst von Jonathan Haidt oder Generation Lebensunfähig von Rüdiger Maas. Sie und viele andere Autoren fragen sich, was ist mit unserer Jugend los? Diese Frage hat sich auch der Münchner Kommunikationswissenschaftler Michael Main gestellt. Der provokante Titel seines noch druckfrischen Buchs, Der dressierte Nachwuchs. Das ergibt Anlass zum Gespräch. Deshalb werde ich Michael Main fragen, wieso er diesen Titel wählte und welche wirtschaftlichen und politischen Interessen hinter den Entwicklern und Betreibern der mächtigen Social-Media-Plattformen stehen. Zudem empfange ich in dieser Sendung den österreichischen Unternehmensberater und Bildungsexperten Dr. Andreas Salcher aus Wien. Er hat bereits 2008 mit seinem Bestseller »Der talentierte Schüler und seine Feinde« auf grundlegende Versäumnisse des österreichischen Bildungswesens aufmerksam gemacht. Er ist der Meinung, dass sich bis heute an der Struktur und der pädagogischen Grundausrichtung des öffentlichen Bildungssystems nichts Wesentliches geändert hat. Und warum sich verkrustete Strukturen und unbrauchbare Denkmuster in Österreich so lange halten, werde ich mit ihm vertiefen. Und die ehemalige Gymnasiastin Evelyn Weinzierl berichtet uns in der Folge »Schule früher«, wie sie sich an ihre Schulzeit erinnert. Der dressierte Nachwuchs, so lautet der Titel der neuesten Publikation des Medienwissenschaftlers Michael Main. Eine ziemliche Provokation, junge Menschen in den Schulen und Universitäten als dressierten Nachwuchs abzuqualifizieren. Da assoziiere ich einen Dompteur in einer Zirkusmanege mit Peitsche und Zuckerstückchen. Deshalb begrüße ich sogleich Michael Main, Professor für Kommunikationswissenschaft von der Ludwig-Maximilians-Universität München, um ihm am Anfang die Frage zu stellen, wen er denn mit dem dressierten Nachwuchs genau meine. Herzlich willkommen, Herr Main.
Vielen Dank für die Einladung.
Die 38% jungen Wähler, die in Thüringen am 1. September die AfD gewählt haben, meinen Sie doch wohl kaum.
Ja, die Jugend gibt es ja nicht, die gab es noch nie. Und in Thüringen zeigen sich die Trennlinien wahrscheinlich noch deutlicher als anderswo. Die Trennlinien, die wir ja auch in anderen sozialen Gruppen haben, die wir in anderen Landstrichen haben, Trennlinien zwischen Ost und West, zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern. Insofern ist das Wahlergebnis in Thüringen nicht so verwunderlich, zumal wenn man sich das Projekt Juniorwahl angeschaut hat, ein Projekt, was die Bundeszentrale für politische Bildung seit etlichen Jahren betreibt, das alle Schüler ab der 7. Klasse einbezieht und immer so tut, als ob diese jungen Leute auch wählen könnten. Da sehen wir den Einbruch bei den Grünen seit 2021. 23 wird das dann zum Erdrutsch und 24 im Juni. Juni bei der Europawahl und jetzt im September bei den Landtagswahlen dann auch an der Wahlurne so zu sehen.
Also von wem sprechen wir? Wer sind für Sie die dressierten jungen Menschen?
Ich spreche vor allen Dingen über junge Leute in den Mediengroßstädten in Frankfurt, Berlin, München, Köln, Hamburg, um junge Leute, die die Universität verlassen haben, sich jetzt auf den Weg begeben an die Schaltstellen der Macht oder dort schon angekommen sind. Ich würde es auch gar nicht so, wie Sie es in der Anmoderation gesagt haben, mit dem Wort abqualifizieren verwenden. Ich bin ja großer Zirkusanhänger, bin als Kind sehr gern dorthin gegangen und habe immer bewundert, was da Artisten, aber auch Tiere an Kunststücken gezeigt haben. Also da steckt schon eine Menge Arbeit drin, steckt eine Menge Zeit drin. Ich habe es gar nicht als Abqualifizierung verstanden.
Sie benutzen ja als Kommunikationswissenschaftler in Ihrer neuesten Publikation eine ganze Reihe von starken Begriffen, die für mich doch einen Klärungsbedarf verursachen. Also Dressur haben Sie jetzt schon etwas dazu gesagt, aber auch bei den Social Media sprechen Sie von Konformitätsmaschinen. Bei den jüngeren Generationen taucht dann später auch wieder ein sehr starker Begriff auf, XYZ-Ichlinge. Oder Sie sprechen bei den medial verbreiteten Ideologien gleich von einer Bewusstseinsindustrie. Beginnen wir doch vielleicht mit dem Begriff Konformitätsmaschine. Was meinen Sie damit genau?
Das zielt auf die Digitalplattformen, die letztlich besser sind, als es Lehrer, Mentoren, Eltern, Trainer im Sport früher gewesen sind. Wir haben uns ja, weiß nicht wie viele Jahre, den Mund fusselig geredet, wie sich Heranwachsende zu verhalten haben, was gut und richtig ist. Das lernt man heute als Heranwachsender auf den Digitalplattformen innerhalb von Stunden. Man sieht, was gut und richtig ist. Man sieht, was belohnt wird durch positive Rückmeldungen. Man sieht aber auch, was abgestraft wird, möglicherweise sogar durch den digitalen Pranger oder den digitalen Tod. Insofern lernt man auf den vielen Stunden, die Jugendliche heute auf den Digitalplattformen verbringen, welches Verhalten angesagt ist und welches nicht. Und wenn man weiß, dass 16- bis 18-Jährige heute 9 bis 10 Stunden an jedem Tag auf diesen Digitalplattformen unterwegs sind, dann ist einem klar, dass dieses Verhalten, was man digital lernt, dass dieses Verhalten sich dann auch in die reale Welt überträgt und wundert sich dann nicht mehr so sehr, dass junge Menschen weit eher als Angehörige unserer Generation bereit waren, die Corona-Maßnahmen zum Beispiel zu tolerieren oder sogar noch nach schärferen Maßnahmen zu rufen.
Aber Maschinen bedürfen ja einer Programmierung, die dann das entsprechende Produkt mit hervorbringen. Es ist also offensichtlich nicht etwas, was nur unter den Jugendlichen abläuft, sondern da ist auch ein Lenkungsprozess.
Ja, die Digitalisierung beginnt ja in den 60er Jahren. Wenn man anschaut, wer an der Wiege dieser Maschinen gesessen hat, dann kommt man schnell auf die üblichen Verdächtigen, dann ist man schnell im US-Sicherheitsapparat. Es dauert eine ganze Weile, bis diese Maschinen zur Perfektion entwickelt werden. Man darf, glaube ich, Internet nicht gleichsetzen mit den Digitalplattformen. Diese Plattformen, die Reputationsrückmeldungen in Echtzeit geben, die Reputation mit Likes und Retweets verbinden, diese Maschinen gibt es ja erst seit den frühen 10er Jahren. Das alte Internet funktioniert noch ein bisschen anders. Ab den 10er Jahren lohnt es sich, an dem eigenen Digitalauftritt zu arbeiten, lohnt es sich, Rückmeldungen zu zählen, lohnt es sich, das eigene Prestige zum Beispiel an der Followerzahl zu messen. Und das macht mit Heranwachsenden was völlig anderes, als das bei uns der Fall war, wo es schon diese Technologie gegeben hat, wo man Mühe hatte, weil es mit dem Modem nicht funktioniert hat und auch sonst die Seiten noch nicht so perfekt waren. Es ist also eine völlig andere Zeit als das, was wir ab den 10er Jahren haben. Also ja, das ist programmiert worden, es ist so ausgerichtet worden, dass wir diesen Nachwuchs heute haben, den wir beobachten können.
Und was passiert jetzt mit dem Nachwuchs, wenn er in die Schule kommt, wenn er dann nachher an die Universität kommt, wo Sie ja diesen jungen Menschen selber dann auch begegnen?
Ich versuche in dem Buch verschiedene Linien zu zeigen und das nicht als eine monokausale Geschichte zu erzählen. Ich versuche zu zeigen, wie Plattformen und Ideologie, verstanden als die Rechtfertigungslehre, also eine Lehre, die die gegenwärtigen Verhältnisse rechtfertigt, wie das zusammenspielt und versuche zu zeigen, wie gleichzeitig Schul- und Universitätsreformen in Gang gesetzt wurden, die das, was über Plattformen und Rechtfertigungslehre funktioniert, noch verstärkt wird.
Was meinen Sie mit diesem Begriff Rechtfertigungslehre? Was wird da gerechtfertigt?
Jede Gesellschaft braucht eine Geschichte, eine Erzählung, die zum Beispiel Besitzverhältnisse legitimiert. Ich habe mich in München über viele Jahre gefragt, warum ich 2000 Euro Monatsmiete bezahle, während andere, zum Teil sogar meine Studenten, ganze Häuserzeilen besessen haben. Und diese Art von Ungerechtigkeit, diese Art von Ungleichheit muss in Erzählungen gerechtfertigt werden, damit die vielen, die sehr viel Geld für Miete bezahlen, die ihre ganze Lebens- und Arbeitszeit damit verbringen, ihre Existenz absichern zu können, damit diese vielen nicht gegen die wenigen rebellieren, denen fast alles gehört. Und das gibt es in allen Gesellschaften. Und die jetzige Rechtfertigungslehre, die wir gerade bei der akademischen Jugend beobachten können, die zum Beispiel auf die Klimaerzählung setzt, die Identitätspolitik stark macht, die so Demonstrationen wie Black Lives Matter generiert. Diese Rechtfertigungslehre wurde in den 60er Jahren von den gleichen Stellen erfunden wie die Konformitätsmaschinen, die heute auf den Digitalplattformen da sind. Das war der Versuch, eine damals kleine akademische Jugend im Westen von der Eigentumsfrage abzulenken, von sozialistischen Ideen, möglicherweise sogar abzulenken von der Idee, nach Moskau zu schielen und eine ganz andere Art von Gesellschaftsform zu installieren.
Damit sprechen Sie die 68er-Bewegung an und ich frage mich, auch als ich Ihre Lektüre lesen konnte, ob dann nicht doch eine gewisse Idealisierung dieser 68er-Bewegung in den USA und auch natürlich in der Bundesrepublik Deutschland mitspielt. Sie erwähnen ja hier auch in Ihrer neuesten Publikation Gespräche mit anderen Personen aus dieser Generation, die etwas Ähnliches feststellen, die betroffen sind darüber, dass zum Beispiel die jungen Menschen gegen die Corona-Maßnahmen nicht protestiert haben, dass sie sich in andere, wie Sie eben ja auch gesagt haben, in diese Narrative einbinden lassen. Schwingt da nicht so eine gewisse Idealisierung dieser Alt-68er mit?
Gut, wenn man älter wird, dann neigt man wahrscheinlich dazu, die Vergangenheit zu idealisieren und das, was man als junger Mensch erlebt hat, zu vermissen in der Gegenwart. Aber wir haben schon auf der demografischen Ebene völlig andere Verhältnisse als in den 60er Jahren. Wenn wir in die alte Bundesrepublik hineinschauen, haben wir in dieser Zeit eine Hochschulquote von 5 oder 6%. Das heißt, 5 oder 6% eines Jahrgangs gehen auf die Hochschule. Längst nicht alle machen einen Abschluss. Ist ja damals noch gar nicht so üblich. Der Magister und das Diplom werden gerade erst eingeführt. Es gibt viele Universitäten in der alten Bundesrepublik, wo der erste Abschluss die Promotion ist. Diese 5 bis 6%, die ja zweifellos eine Elite sind, das sind also Menschen, die ein Abitur geschafft haben in einer Zeit, in der das absolut selten war, die bekommen auch ohne diese Promotion oft den Start in eine Karriere, bekommen also einen Job, haben keine Probleme, da Dinge zu finden. Heute haben wir eine Hochschulquote von über 50%, ist bewusst nach oben gedrückt worden. Also 50% und mehr eines jeden Jahrgangs gehen auf Hochschulen. Das sind ja keineswegs die MINT-Fächer, also Mathe, Naturwissenschaften, Technik, sondern es sind Geistes- und Sozialwissenschaften. Es sind Disziplinen, in denen man von dieser Rechtfertigungslehre lebt, in denen man nicht viel mehr kann, wenn man so einen Abschluss in der Hand hat, als Ideologie zu produzieren. Also wir haben da schon mal völlig andere Verhältnisse. Wenn man dann in die 60er hineinschaut und sich in den Universitäten umschaut, auch mit alten Professoren redet, wie sah denn damals so ein Seminar aus, wie sah damals eine Vorlesung aus, haben wir auch ein völlig anderes Herangehen an universitäre Lehre. Wir haben das, was ich in dem Buch, glaube ich, auch einen Entdeckungsmodus, einen Herausforderungsmodus nennt. Wir haben also junge Leute, die sich nicht zufrieden geben mit denen, was ihnen da die alten Professoren vorne, meist ja noch Männer, erzählen. Heute haben wir junge Leute, die sich im Verteidigungsmodus bewegen, die Angst haben anzuecken, also auch getriggert durch die Erfahrungen, die sie auf den Digitalplattformen gemacht haben. Und wenn man verstehen will, glaube ich, wie die 68er getickt haben, wie zumindest die Minderheit, auch die Minderheit dieser Minderheit von Studenten getickt hat, die für das Establishment als Herausforderung begriffen werden konnten, dann empfehle ich immer das Interview, was Günter Gauss mit Rudi Dutschke geführt hat, einem der Köpfe der Studentenbewegung in Westdeutschland. Da finden wir einen jungen Mann, noch nicht mal 30, der unglaublich reflektiert, unglaublich gebildet über gesellschaftliche Verhältnisse redet. Und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass gerade diese Köpfe dann attackiert worden sind.
Welchen Beitrag leistet dann aber die Universität dazu, dass dieser Entdeckermodus verloren geht? Oder vielleicht auch die Schule, wenn wir das nochmal etwas genauer anschauen können. Wir haben also auf der einen Seite die digitalen Plattformen, durch die so eine gewisse Dressur stattfindet. Und jetzt kommen die jungen Leute in die Schule und in die Uni. Wie wird das verstärkt dort? Oder das spielt zusammen, wie Sie gesagt haben?
Ja, im Buch ziele ich ja auf die PISA- und die Bologna-Reform, die in Westeuropa in den 90er Jahren gestartet werden. Wir sind ja kurz in den USA gewesen. Ich bin in der Antwort jetzt gar nicht auf die USA eingegangen. Da beginnt das letztlich schon in den späten 60ern, weil die Studentenrevolte in den USA ja auch mit Protesten gegen den Vietnamkrieg verknüpft ist. Zum Teil ist da völlig normal, dass der Campus besetzt wird. An einigen Universitäten wird Polizei eingesetzt. Man ruft zum Teil sogar nach Militär. Man sieht also, dass man da was tun muss und fängt in den USA in den späten 60ern und frühen 70er Jahren an, die Universitäten zu befrieden über gemeinsame Forschungsaufträge, die von Staat und Konzernen finanziert werden, die letztlich Professoren dazu bringen, sich in das System einzugliedern. In Westeuropa kommt dann ab den 90ern dieser Reformschub unter den Namen PISA und Bologna. Wenn man sich anschaut, wie universitäre Lehre heute aussieht, dann wird man das nicht wiedererkennen, wenn man in den 80ern Student war. Viele Ältere erinnern sich an eine Universität, in der man auch mal ein ganzes Semester nichts machen konnte, in der man nach der dritten Sitzung gesagt hat, mein Gott, diese Vorlesung, dieses Seminar, das lasse ich jetzt aus, ich mache dann irgendwann bei jemand anderem weiter. Heute haben wir Lehrveranstaltungen, initiiert durch Bologna, Lehrveranstaltungen, die vom ersten Tag auf die Endnote einzahlen, die komplett mit Prüfungen belegt sind. Bei mir in den Geistes- und Sozialwissenschaften haben wir viele Vorlesungen, die mit einer Multiple-Choice-Klausur enden, die ja völlig unabhängig von den Inhalten eine Metabotschaft transportiert. Die Metabotschaft lautet, es gibt eine Wahrheit und nur eine Wahrheit und jemand hat diese Wahrheit schon, nämlich der Dozent, der diesen Fragebogen konzipiert hat. Ich als Student muss mich gar nicht mehr einbringen in den Kampf um Wissen. Ich muss zu einem bestimmten Termin auswendig lernen und kann dann wieder vergessen. Das ist also auf der formalen Ebene ein völlig anderes Studium, als wir das in den 70er, 80er, noch frühen 90er Jahren gehabt haben. Dazu kommt dann eine Politisierung der Forschung. Der Staat finanziert ja die Universitäten in Deutschland, aber er hat seit den Nullerjahren begonnen, auch die Inhalte vorzugeben, indem er sogenannte Zweitmittel ausgeschrieben hat, also Forschungsprojekte auf EU-Ebene vom Bund, aus den Parteistiftungen, Forschungsprojekte ausgeschrieben hat, in denen bestimmte Themen, Methoden und sogar Sprachformen, dieser Genderstern zum Beispiel, vorgegeben sind. Und er hat zugleich für ein Belohnungssystem gesorgt über eine Besoldungsreform, das Professoren dazu bringt, tatsächlich mitzumachen, sich zu bewerben um diese Zweitmittel. Drittmittel sind dann Gelder, die aus der Wirtschaft kommen, aber da gibt es auch Geld aus den Konzernstiftungen in Deutschland von Bertelsmann, von VW, von Thyssen zum Beispiel. Also er hat dafür gesorgt, dass Professoren mitmachen, hat dafür gesorgt, dass keine jungen Leute mehr nachwachsen, die im Entdeckungsmodus sich an den Universitäten bewegen, sondern eher versuchen, die Regeln möglichst gut einzuhalten. Das führt heute, knappes Vierteljahrhundert nach diesen Reformen, dazu, dass wir mittlerweile auf Professuren Leute haben, die das Universitätssystem gar nicht mehr anders kennen, die also mit Bachelor, Master groß geworden sind, die mit der Idee groß geworden sind, dass akademischer Erfolg an Zweitmitteln hängt, dass akademischer Erfolg daran hängt, in bestimmten Publikationen, in der Regel finanziert vom Medienkonzern Thomson Reuters, der das Web of Science erfunden hat, dass sich bestimmte Publikationen auszahlen und andere Bücher auf Deutsch zum Beispiel nicht mehr. Also da haben wir eine Reform gehabt, die in der Hülle der Universitäten, die Gebäude gibt es ja noch, in der Hülle der Universitäten für völlig neue Inhalte gesorgt hat.
Das heißt, wir sehen auf der einen Seite die Rahmenbedingungen, die sich völlig verändert haben durch die Bologna-Reform und auf der anderen Seite dann auch die Inhalte, wie Sie gesagt haben, die entsprechend hier über solche Fördergelder gesteuert werden. Jetzt stelle ich aber fest an den Universitäten, das hört man ja immer wieder, da gibt es auch das Phänomen der Social Justice Warrior, also einer eigentlich auf den ersten Blick doch auch rebellischen Jugend. Ich würde gerne ein Beispiel geben, was mich selber betroffen hat. Da gibt es in Hannover den alles andere als rechten Imperialismus-Historiker Helmut Plei. Der hat vor einigen Jahren dort einen Vortrag halten wollen. Der klingt da doch eigentlich unheimlich interessant. Kolonialgeschichte von Afrikanern und Afrikanerinnen herdenken. Dieser Vortrag wurde verunmöglicht, weil man ihm natürlich vorgeworfen hat, dass ein alter weißer Mann über so etwas gar nicht sprechen dürfte. Die haben es geschafft, dass dieser Vortrag nicht gehalten werden konnte. Also unterm Strich eine äußerst rebellische Aktion.
Ja, das gibt's aber nicht nur an Universitäten. Wenn wir über Cancel Culture reden, dann haben wir oft den Blick auf solche Einzelfälle, auf solche Vorträge, die an Universitäten abgesagt werden. Aber mittlerweile ist das ja ein flächendeckendes Phänomen. Mittlerweile haben wir Probleme, in staatlich finanzierte, mit Steuergeldern finanzierte Räume auch außerhalb der Universitäten hineinzukommen. Und da kommen dann diese Krieger zum Einsatz, die Sie erwähnen, die ich an Universitäten schon auch erlebt habe, auch schon vor Corona erlebt habe. Ich habe mal geplant, Ken Jebsen, der sich jetzt ja anders nennt, 2018, glaube ich, an die Uni einzuladen. Wir haben dann davon abgesehen, weil wir wussten, das wird einen Shitstorm auslösen, der uns beide da aus dem Hörsaal fegen wird. Also das gibt's, hat auch zu tun mit dem Zusammenspiel von Hochschulquote, also einer deutlich größeren Konkurrenzsituation im Bereich der Absolventen von Geistes- und Sozialwissenschaften und einem Arbeitsmarkt, der von staatlichen Stellen in den letzten Jahren installiert worden ist unter dem Stichwort Beauftragte. Wir haben also sehr viele Projekte, sehr viele Kurzzeitstellen, die all die Schlagworte der Rechtfertigungslehre bedienen, angefangen von Nachhaltigkeit über Diversität bis hin zu Klima und so weiter. Da gibt es also einen Arbeitsmarkt, auf dem man sich nur bewegen kann, wenn man sich moralisch reinhält, wenn man also gezeigt hat, vor allen Dingen online gezeigt hat, dass man weiß, worauf es ankommt. Und das sind dann die Leute, zum Teil finanziert von Steuern, die dafür sorgen, dass solche Vorträge abgesagt werden, die dafür sorgen, dass die eine Wahrheit nicht herausgefordert werden kann. Das ist also ein Denken, was schon über die Digitalplattformen bei Heranwachsenden ab 10, 12 Jahren getriggert wird, das dann über Inhalte in den Schulen, in den Universitäten, weil wir werden immer wieder aufgefordert, zu den Ideologieschlagworten extra Lehrveranstaltungen zu machen. Es werden extra Wochen zu den einzelnen Themen ausgerufen. Also sie werden in der Lehre implementiert und dann belohnt über einen Arbeitsmarkt, der in den letzten Jahren erheblich ausgeweitet worden ist. In Deutschland ja am bekanntesten wahrscheinlich das Programm Demokratie leben, angesiedelt im Familienministerium, was 200 Millionen Euro im Jahr ausgibt, um diese Art von Aktivismus auch mit einer Lebensmöglichkeit zu unterfüttern.
Also der Konkurrenzdruck, der dann entsteht, führt natürlich auch leicht nachvollziehbar zu einer Konformität. Jetzt sprechen Sie aber auf den Begriff, würde ich gerne noch zu sprechen kommen, in Ihrer Publikation. Den finde ich auch relativ stark bei den jüngeren Generationen von XYZ-Ichlingen. Also da assoziiere ich ganz komische Würmlinge, Frischlinge und so weiter. Was meinen Sie denn mit diesem Begriff und wie ordnen Sie den jetzt ein in dieser Landschaft an den Universitäten, die Sie gerade skizziert haben?
Gut, XYZ, das sind ja die Generationsbezeichnungen, die wir in der Literatur finden. X bin ich, das sind die ab Mitte der 60er bis in die späten 70er geborenen. Dann kommt die Y-Generation und ab 95 haben wir dann die Generation Z. Ichlinge gibt es stärker in den jüngeren Generationen. Das ist wieder eine Folge der Digitalplattformen, die ja so angelegt sind, dass man sich um sich selbst dreht, die außerdem den Code 1 versus 0 eingeschrieben haben. Das bedeutet, dass Komplexität reduziert wird, bedeutet auch, dass moralisiert werden muss. Wenn man auf TikTok, X, Instagram Erfolg haben will, dann muss man moralisieren, dann muss man sich klar bekennen, muss man gut und böse benennen und sich dort positionieren. Und das überträgt man dann auf die Kommunikation, die man draußen hat. Also dieses Drehen um sich selbst, dieses Aburteilen, diese Nicht-Akzeptanz, diese fehlende Toleranz für Herausforderungen der einen Wahrheit, die Sie gerade an dem Hannover-Beispiel beschrieben haben, das ist eine Folge der Digitalplattform, aber natürlich auch einer Ideologie, die wie die Faust aufs Auge dieser Digitallogik passt, wenn man sich die zentralen Erzählungen der Rechtfertigungslehre anschaut, also sowas wie Letzte Generation oder die Klimaerzählung oder auch Black Lives Matter, das ist ja relativ schlicht. Da muss man nicht sehr viel lesen, um das zu verstehen. Ich habe dazu bei Alexander Wendt eine schöne Formulierung gefunden, der von intellektueller Barrierefreiheit spricht. So deutlich weniger komplex als, sagen wir mal, das, was ich als Student noch mit Karl Marx da ausfechten musste. Ich erinnere mich mit Schrecken an die Seminarsitzung, wo wir in anderthalb Stunden eine Seite geschafft haben und es trotzdem nicht verstanden haben. So kompliziert sind die Sachen, die ich digital kommunizieren kann, heute längst nicht mehr.
Jetzt haben wir diese Situation hier charakterisiert, beziehungsweise Sie haben das umschrieben. Wir haben unter unseren Zuhörern eine ganze Reihe von Lehrern. Wir haben viele auch Eltern, Großeltern, die hier zuhören. Was können Sie denn nun eigentlich den Lehrern oder auch den Eltern empfehlen, um hier eventuell gegenzuwirken? Oder muss man eigentlich vor dieser Entwicklung kapitulieren?
Hände weg von den Digitalplattformen. Das kann man als Eltern und Lehrer schaffen. Ich meine, der Trend in der Schule geht in die andere Richtung, der Trend geht in Richtung Digitalisierung. Man sollte aber immer wissen, dass dieses Internet, diese Plattformen schon ein Fenster zur Welt sind, dass dieses Fenster aber geputzt wird von Leuten, die über sehr viel Ressourcen verfügen, die Personal und Technik bezahlen können und dass in diese Technologie ein Kommunikationscode eingeschrieben ist, der für Spaltung sorgt. 1 und 0 ist ja nicht umsonst ein Spaltungscode. Also Hände weg von diesen Geräten. Eltern können dafür sorgen, dass ihre Kinder sich nicht schon mit 10 auf Instagram anmelden. Jeder zweite 10-Jährige in Deutschland hat ein Smartphone, meldet sich dann unter falschen Altersangaben auf den Plattformen an, fängt an, sein Selbstbild abhängig zu machen von der Zahl der Rückmeldungen. Ich hatte jetzt ein ganz krasses Beispiel hier aus meiner Gegend. Ein Apotheker, der glücklich war, dass er eine Abiturientin eingestellt hat für eine Lehre, was ja eigentlich wünschenswert wäre bei dieser hohen Abiturquote, dass wir Leute finden, die erstmal einen Beruf lernen, bevor sie sich dann entscheiden für eine Hochschulausbildung. Diese junge Frau hat ihm nach 4 Wochen gesagt, dass sie das nicht mehr weitermachen könne, dass sie die Lehre aufgeben müsse, weil sie jeden Tag Follower verliert, wenn sie nicht 8 Stunden online sein kann. In dieser Apotheke muss man natürlich sich irgendwie um Dinge kümmern, die verhindern, dass man auf dem Smartphone ist. Aber da können Eltern dafür sorgen, dass das nicht schon mit 10, 12, 14 ein zentraler Lebensinhalt wird. In Schulen würde ich dafür sorgen, dass diese Geräte abgegeben werden. Viele argumentieren ja mit diesem Sicherheitsargument, wenn dann doch der Attentäter durch die Schule läuft, sollen die Kinder die Eltern anrufen können. Man kann die Geräte am Schuleingang einschließen und sie ihnen dann zurückgeben, wenn sie 13, 14, 15 Uhr wieder nach Hause gehen. Das eine Telefon, das der Lehrer dann hat, das dürfte für jeden Katastrophenfall ausreichen.
Der dressierte Nachwuchs, was ist mit der Jugend los, fragt Professor Michael Mein in seiner neuesten Publikation, in der er einen Schritt weiter geht als Jonathan Haidt, der von der Generation Angst spricht. Michael Mein zeigt auf, wie die jüngeren Menschen von den grundsätzlichen Fragen Besitz und Machtverhältnissen abgelenkt werden. Herr Mein, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Nach 9 Wochen Sommerferien gehen in Österreich seit Anfang September die Kinder und Jugendlichen wieder in die Schule. Sind sie für das kommende Schuljahr gut vorbereitet, fragten sich nicht nur viele Eltern, sondern auch jüngst der Beratungsunternehmer, Buchautor und Bildungsexperte Andreas Salcher aus Wien. Nein, sagt er, im Gegenteil. An den Schulen fliegen uns die Probleme um die Ohren. Das klingt dramatisch. Und deshalb begrüße ich jetzt den Bildungsexperten Andreas Salcher im Lehrerzimmer des Kontrafunks. Herzlich willkommen, Herr Salcher.
Vielen Dank für die Einladung.
Aus Schweizer und aus deutscher Perspektive erscheint uns die Dauer von 9 Wochen Schulferien überlang. Machen 9 Wochen Sommerferien im 21. Jahrhundert noch Sinn? Denn die meisten Schüler werden ja wohl kaum auf den Feldern für die Ernte gebraucht.
Ja, man muss einmal dazu sagen, in Österreich geht es ja nicht um 9 Wochen ausschließlich Sommerferien, sondern in Summe gibt es fast 14 Wochen unterrichtsfreie Zeit. Das ist natürlich vor allem für Eltern oder gar Alleinerziehende eine riesen Herausforderung. Aber jetzt zu den Sommerferien. Also in Amerika gibt es ja klare Studien darüber, dass vor allem bildungsferne Kinder, die in einem nichtdeutschen Umfeld die Sommerferien verbringen, deutlich in ihren Lernleistungen zurückfallen. Weil in den Bildungsschichten sind Kinder dann oft auf Sprachferien, auf Lernferien, gehen mit ihren Eltern im Ausland in Museen oder machen Sportaktivitäten. Aber im Prinzip sind sie im Lernen drinnen. Da ist der Rückfall daher bei weitem nicht so groß. Aber die Kluft zwischen den Bildungsschichten, die geht ja nicht nur in Österreich, immer mehr auseinander. Die einen werden sehr massiv gefördert und die anderen, deren Eltern können, teilweise wollen das auch nicht tun. Und das ist das Hauptproblem dieser langen Sommerferien.
Aber dann liegen die Erkenntnisse eigentlich auf dem Tisch. Sie kritisieren ja auch, dass das österreichische Bildungssystem relativ starr und veränderungsresistent ist. Warum ist dieses System eigentlich so unflexibel in Österreich?
Naja, fragen wir uns einmal anders. Wenn wir heute Schule neu gründen würden, egal ob in Schweiz, in Deutschland und Österreich, wir kämen ja wohl nie auf die Idee, zu versuchen, in kleine Kinderköpfe bis zu 21 unterschiedliche Gegenstände in 45 oder 50 Minuten Hände völlig fragmentiert hineinzustopfen. Das ist ja ein völlig veraltetes System. Und die kleinen Kinderköpfe wehren sich auch dagegen, deswegen funktioniert das auch so schlecht. Aber vielleicht einmal grundsätzlich zum Output dieses Bildungssystems in Österreich. Wir haben das zweiteuerste Bildungssystem innerhalb der Europäischen Union. Nur Luxemburg ist teuer, aber mit bestenfalls mittelmäßigen Ergebnissen, die trotz dem sehr hohen Bildungsbudget immer mehr im Sinken sind. Ich sage Ihnen nur, Österreich, der erste PISA-Test war ja bekanntlich im Jahr 2000 und 22 Jahre, der letzte PISA-Test war 2022 und Österreich ist in allen drei Kategorien signifikant gesunken. Das heißt, wir haben sehr hohe Ausgaben, aber korrespondierend mit sehr schlechten Leistungen. Das ist der Output. Und warum ich gesagt habe, es fliegt uns um die Ohren, zu diesen an sich systemischen Problemen kommt natürlich in den letzten Jahren ein massiver Zuzug, primär aus bildungsfernen Ländern, auf Österreich zu. Und es gibt sowas wie eine Balance. Wenn ein System außer Balance gerät, dann ist es auch nicht mehr möglich, das zu integrieren. Nur ein Beispiel, in Wien von 10 Pflichtschülern sind 7 umgangssprachlich nicht auf Deutsch ausgerichtet in ihren Familien. Es gibt Klassen in Wien, wo jedes dritte Kind ein außerordentliches Kind ist. Das heißt, es kann aufgrund seiner Sprachdefizite dem Unterricht überhaupt nicht folgen. Diese Probleme summieren sich und die klassischen Versuche, wo man gesagt hat, okay, aber die Kinder lernen ja voneinander, können einander sprachlich unterstützen, das funktioniert natürlich ab einem bestimmten Ausmaß nicht mehr. Ich darf daran erinnern, Österreich hat eine große Leistung damals im jugoslawischen Bürgerkrieg vollbracht, wo wir viele Kinder aus Bosnien und Ex-Jugoslawien aufgenommen haben. Aber das waren Kinder, die dort in eine Schule gegangen sind und Kinder, wo man 2, 3 Kinder in eine Klasse dazugegeben hat und die haben sich relativ schnell integrieren können. Wenn aber 90 bis 95% der Kinder in einer Klasse des Deutschen nicht mächtig sind oder nicht in einem deutschen Umfeld, dann funktioniert diese Integration nicht, weil die Bildungsschichten schauen natürlich schon sehr genau darauf, dass ihre Kinder nicht in eine derartige Schule gehen, sondern versuchen mehr oder weniger unter sich zu bleiben. Das heißt, in Wien zum Beispiel gehen mehr als die Hälfte der Kinder in eine höhere, bei uns heißt das AHS, in eine höhere Schule in der Mittelstufe. Und in der sogenannten Mittelschule bleiben halt einfach die Kinder von den Migranten und die sehr leistungsschwachen Kinder untereinander über und können wechselseitig voneinander nicht profitieren. Und all das ist so eine Spirale nach unten.
Das heißt also, neben den strukturellen, vielleicht auch pädagogischen Problemen, die Sie schon angesprochen haben, kommt jetzt also noch diese ganze weitere Belastung mit den fremdsprachigen Kindern hinzu. Sie haben ja schon sehr früh auf grundlegende Probleme aufmerksam gemacht. 2008 haben Sie in Ihrer Publikation Der talentierte Schüler und seine Feinde für Aufsehen in Österreich gesorgt. Sie haben in diesem Buch, das circa 10 Jahre später eine überarbeitete Neuauflage erhielt, insbesondere auf diese Mängel, die Sie jetzt mit den PISA-Tests schon angesprochen haben, auf Mängel in Kernkompetenzen, in der Muttersprache, in der Mathematik hingewiesen. Wer sind denn Ihrer Meinung nach, wie Sie es nennen, die ewigen Feinde des talentierten Schülers?
Ja, das große Missverständnis bei meinem ersten Buch war, dass einige geglaubt haben, die das Buch nicht gelesen haben, vor allem Lehrer, dass die Lehrer die Feinde sind. Das stimmt überhaupt nicht. Der größte Feind des talentierten Schülers sind in Wirklichkeit wir alle, weil wir uns mit einem ungemein niedrigen Anspruchsniveau an unsere Schulen zufrieden geben, das wir in keinem anderen Bereich akzeptieren würden. Also die dramatischste Zahl, und die seit meinem ersten Buch unverändert, trotz der vielen versuchten Reformmaßnahmen, trotz der massiven Steigerung des Bildungsbudgets: jeder 5. 15-Jährige kann in Österreich nach 9 Jahren Schule nicht sinnerfassend lesen und beherrscht die Grundrechnungsarten nicht. Und das muss man sich einmal vorstellen, diese Kinder haben ja in Wirklichkeit fast keine Lebenschancen, weil wenn du mit 15 nicht sinnerfassend lesen kannst, grundlegende Rechenkenntnisse nicht beherrschst, dann bekommst du keine Lehrstelle, geschweige denn, dass du eine höhere Schulausbildung machen kannst. Und diese Zahl ist, wie gesagt, unverändert. Das ist das Kernproblem unseres Schulsystems, auf das ich damals schon hingewiesen habe. Stellen wir uns vor, eine Fluglinie und jedes 5. Flugzeug stürzt ab, was da für eine Aufregung geben würde, oder ein Automobilproduzent und jedes 5. fabriksneue Fahrzeug fährt einfach nicht. Das würde einen riesen Aufstand machen. Aber jedes 5. Kind kann nach 9 Jahren Schule nicht sinnerfassend lesen. Daran hat man sich offensichtlich irgendwie gewöhnt. Und dann gibt's natürlich eine ganz starke Lobby, ein ganz starkes Immunsystem, nicht nur in Österreich, das dafür sorgt, dass Schule sich nicht in die Richtung entwickeln kann, wo es eigentlich hingehören würde. Ich mag diesen Begriff der Schule der Zukunft nicht. Ich glaube, es geht um die Schule des 21. Jahrhunderts. Und das Schöne ist, die gibt's ja. Es gibt eine Vielzahl von vorbildlichen Schulen in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz, die das absolut richtig machen. Aber das System an sich behindert das eher. Es gibt in Österreich, wir haben ein sehr verparteipolitisiertes Schulsystem. Das heißt, die Parteien haben einen riesen Einfluss darauf, wer überhaupt Direktor wird. Die Lehrergewerkschaft hat eine ganz starke Rolle im österreichischen Schulsystem. Das ist übrigens in der Schweiz, um das positiv zu sagen, durchaus anders. Ich war mal eingeladen von der Schweizer Lehrergewerkschaft in Luzern zu einem Lehrerfortbildungstag. Also das wäre in Österreich undenkbar, so etwas. Also die Lehrergewerkschaften schützt natürlich in Österreich die Schwächsten der Schwachen und zementiert dieses System ein. Es gibt diesen bösen Spruch von der Lehrergewerkschaft: gegen uns geht nichts und mit uns geht auch nichts. Und das Dritte ist der Föderalismus. Ich weiß, die Schweiz ist ein sehr föderales Land, aber das, was die Schweiz richtig macht, sie koppelt zumindest die Ausgaben und die Verantwortung mit den Einnahmen. Das heißt, ein Kanton ist gezwungen, für das Geld zu sorgen, das er dann für seine Schulen ausgibt. In Österreich herrscht das Bestellprinzip. Und das macht es natürlich besonders schwierig. Wir haben eine riesige, aufwendige Schulverwaltung, ein großes Bildungsministerium, 9 Schulverwaltungen auf Landesebene mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen. Und das blockiert das ganze System natürlich. Und alle miteinander wollen natürlich ihre Macht nicht aufgeben. Ich sage auch gleich die Lösung dazu. Das hat man versucht. Die Lösung ist klarerweise ein schmales, aber starkes Bildungsministerium auf Bundesebene und alle Macht, alle Budgets, alle Entscheidungsfreiheit an die Schulen, also in die Schulautonomie. Das machen gute Schulsysteme.
Das wäre ein wichtiges Stichwort, die Schulautonomie. Das haben Sie ja auch in Ihren Publikationen immer wieder dargestellt, dass es zum Beispiel die Möglichkeit geben muss, für Schuldirektoren eine größere Handlungsfreiheit zu schaffen. Konkret zum Beispiel ihre Lehrer selber einstellen zu können, Schwerpunkte für die Schule zu setzen oder aber auch dann Ergebnisse messen zu können. Damit erwarten Sie sehr viel von diesen Schuldirektoren. Verstehe ich das richtig?
Genau, die sollten auch entsprechend ausgewählt werden. Also in Österreich zählen die Lehrer, das zeigen alle OECD-Studien, zu den Bestbezahlten der Welt, auch wenn ihnen das nicht bewusst ist. Aber der Unterschied zwischen einem Schulleiter und einem Lehrer ist in Österreich im internationalen Vergleich gesehen sehr, sehr gering. Das heißt, wir sollten die Besten der Besten zu Schuldirektoren ausbilden. Ich habe das in Singapur gesehen, da gibt es eine knallharte Ausbildung, aber dort haben Schuldirektoren natürlich ein ganz anderes Ansehen und viel, viel mehr Möglichkeiten, weil am Ende des Tages kann eine Schule nur so gut sein wie der Direktor und die Summe seiner Lehrer.
Sie haben ja auch selber mit einer Schule gegründet. In Österreich gibt es die Sir Karl Popper Schule, die unterdessen bereits im 25. Jahr tätig ist. Was war denn hierbei Ihre Rolle und was wollten Sie damals mit dieser Neugründung auch erreichen?
Also muss man dazu sagen, Sie haben es eh gesagt, ich bin Unternehmensberater und kein Lehrer, aber mich hat Schule immer sehr interessiert, mich hat Talentförderung immer sehr interessiert. Und die Grundidee der Sir Karl Popper Schule war, was passiert, wenn wir begabte Schüler auf besonders begabte Lehrer treffen lassen? Was kommt denn da heraus? Es hätte auch nicht funktionieren können. Also es hat viel Kritik gegeben. Einer der führenden Universitätsprofessoren für Bildung hat damals gesagt, das ist eine Sonderschule für Schwerstbegabte, die spätestens nach 2 Jahren komplett scheitern wird. Also mittlerweile gibt es uns 25 Jahre. Wir gehören zum Netzwerk der besten internationalen Begabtenschulen und es ist eine öffentliche Schule. Das war uns von Anfang an wichtig. Sir Karl Popper war einer der Hausphilosophen der deutschen Sozialdemokratie. Ich selber komme ja wie einige andere Schulgründer aus der ÖVP und das war uns wichtig, auch diese Überparteilichkeit mit einem ganz großen Namen, eben Sir Karl Popper, zu besetzen. Wir haben ihn auch im Jahr 1999, glaube ich, besucht und haben ihn persönlich ersucht, die Schirmherrschaft für diese Schule zu übernehmen und das hat er auch getan. Aber das, was diese Schule ausmacht, ist eben eine ganz andere Pädagogik, dass wir, obwohl das eine öffentliche Schule mit einem Lehrplan ist, aber wir haben einen Schulversuch, das heißt, Schüler lernen in ihrer eigenen Geschwindigkeit. Wir nennen das Lernlaboratorien, die stehen den Schülern zur Verfügung. Ein ganz entscheidender Schritt, das könnte man an jeder öffentlichen Schule einführen, ist, dass jeder Schüler einen Coach hat, der mit ihm Jahresziele festlegt. Wir haben einen eigenen Gegenstand, der heißt Kommunikation und Sozialkompetenz, von den Schülern liebevoll COSO genannt. Da geht es einfach darum, an der Schulkultur zu arbeiten, die an einer solchen Schule besonders wichtig ist. Das sagen auch die Lehrer. Es ist ja auch für Lehrer nicht ganz einfach, Schüler zu unterrichten, die im Prinzip intelligenter sind als sie selbst. Und bei jedem Gegenstand gibt es immer 1, 2 Schüler in der Klasse, die mehr wissen als der Lehrer. Das heißt, an dieser Schule, und das ist auch im Prinzip von Sir Karl Popper, dieses Trial-and-Error-Prinzip, ausprobieren, Fehler machen, dass eine Fehlerkultur aufgebaut wird zwischen Schülern und Lehrern, die sozusagen diese wertschätzenden Beziehungen eine ganz wesentliche Haltung und ein ganz wesentliches Element dieser Sir Karl Popper-Schule sind.
Wer darf denn an dieser Schule als Schüler sich unterrichten lassen?
Es ist ein ganz reguläres Gymnasium, aber an der Oberstufe, das ist in Österreich die 14- bis 18-Jährigen. Um dort aufgenommen zu werden, gibt es einen international standardisierten Begabungstest. Den macht nicht einmal die Schule, sondern die macht eine deutsche Begabungsforscherin, die Frau Dr. Rohrmann. Die kommt da extra eine Woche nach Wien. Der Test ist kostenlos und testet im Prinzip kognitive Begabung. Und zwar der Test umfasst 2 Testbatterien. Das eine ist eher schulwissensabhängig. Also da geht es ja wohl auch um Mathematik, natürlich nicht um Jahreszahlen in Geschichte, aber sozusagen um schulisches kognitives Verständnis, aber es gibt auch einen wissensunabhängigen Test. Das sind zum Beispiel Matrizentests, bestimmte grafische Symbole und so weiter. Das ist deshalb so wichtig. Es gibt tatsächlich Schüler, die fallen im Regelschulsystem durch, sind aber hochbegabt. Um nicht missverstanden zu werden bei unseren Hörerinnen und Hörern, nicht jedes Kind, das in der Schule schlechte Noten hat, ist hochbegabt. Aber dieses Phänomen gibt's und deswegen haben wir auch diesen schulwissensunabhängigen Teil. Und anschließend wird den Schülern und den Eltern das Ergebnis kommen. kommuniziert, wird ihnen auch gesagt, was an dieser Schule gefordert ist. Wir sind zum Beispiel in Wien die einzige Schule, die noch eine 6-Tages-Schule ist. Das gibt es sonst in Wien überhaupt nicht mehr. Das heißt, es ist eine sehr leistungsorientierte Schule, aber die Schüler gehen dort wahnsinnig gerne hin, weil es einfach ein ungemein wertschätzendes Verhältnis auch zu den Lehrern gibt.
Sie haben ja die Lehrer aus der Schusslinie genommen, auch in den öffentlichen Schulen. Was erwarten Sie denn insbesondere von den Lehrern, die nun vielleicht nicht gerade an so einer solchen speziellen Schule arbeiten? Was sind hier wichtige Prinzipien?
Also zunächst muss man dazu sagen, 90% dessen, was die Popper-Schule pädagogisch macht, kann an jeder öffentlichen Schule problemlos gemacht werden. Wir haben auch immer wieder Visitationen, interessanterweise mehr aus dem Ausland als aus Österreich, und wir geben das her und wir zeigen das her, wie man das entsprechend machen könnte. Aber was macht einen guten Lehrer aus? Im Prinzip sind es zwei Dinge. Die Fähigkeit, Schüler zu begeistern, und eine tiefe Übereinstimmung und Begeisterungsfähigkeit für sein eigenes Fach. Es gibt ein wunderschönes Zitat vom Gründer der SOS Kinderdörfer, Hermann Gmeiner, der mal gesagt hat, alles Große in der Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss. Und das ist das, was nicht nur gute Lehrer auszeichnet, sondern das ist etwas, was an sich viele Menschen auszeichnet, die sich besonders engagieren. Pflegepersonal, Ärzte, was auch immer. Das sind Menschen, die bereit sind, mehr zu tun, als man muss. Und leider sind das nicht unbedingt jene Lehrer, die vom Schulsystem gefordert werden und gefördert werden. Ganz im Gegenteil. Man mobbt die leistungsmotiviertesten und die besten und schützt diejenigen, die gibt es leider auch, die sogenannten Minderleister, die einfach nur ihr Mindestprogramm absolvieren. Und die kennt jeder Schuldirektor auch genau. Wir haben aber in Österreich überhaupt keine Möglichkeit, uns von diesen Lehrern, die einfach den falschen Beruf ergriffen haben oder die irgendwann ausgebrannt sind, sich von denen zu trennen. Bei uns heißt das dann der Wanderpokal. Also der wandert dann von einer Schule zu einer anderen und wird weitergegeben. Aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Das ist ja auch für den Betroffenen nichts Positives. Also dieses Feuer dafür zu brennen, mit Schülern zu arbeiten, das ist nichts Leichtes. Das sage ich auch zur Ehrenrettung der Lehrer. Das ist vor allem bei uns in den Mittelschulen immer schwieriger geworden. Wir haben immer mehr verhaltensauffällige Kinder. Da geht es nicht nur um das Sprachproblem. Da gibt es Kinder, die einfach nicht ruhig sitzen, die mit dem Zirkel auf andere Kinder einstechen, die überhaupt keinen Respekt vor den Lehrern haben und so weiter. Und ein normales Unterrichten, auf das die Lehrer ja in ihrer Ausbildung vorbereitet werden, ein normales Unterrichten fast unmöglich machen. Gerade an diesen Brennpunktschulen wird der Lehrer ja immer mehr zum Sozialarbeiter. Natürlich hat jeder Lehrer auch eine bestimmte sozialarbeiterische Funktion, aber der Lehrer und der Sozialarbeiter, das sind schon getrennte Berufe. Und deswegen ist es auch notwendig, an diesen schwierigen Schulen viel verstärkter Schulpsychologen einzusetzen, die sich dann besonders um diese schwierigen Kinder kümmern, damit nämlich die anderen in ihrem Fortschritt, in ihrem Lernwillen nicht gestört werden.
Wenn wir diese gesamten Problemfelder, die Sie angesprochen haben, bis hin zur Ausbildung der Lehrer zusammenfassen, dann müsste man ja eigentlich erwarten, dass von Seiten der Politik hier endlich etwas in Angriff genommen wird. Es sieht aber so aus, und da haben Sie auch darauf hingewiesen, dass im aktuellen Wahlkampf in Österreich die Bildungspolitik eine, sagen wir einmal, sehr untergeordnete Rolle spielt. Wie ist das zu erklären?
Naja, wirkliche strukturelle, mutige Veränderungen im Schulsystem werden natürlich nicht morgen oder übermorgen sichtbar, sondern das hat eine gewisse Zeitverzögerung. Aber wir werden nicht drum herum kommen, das letztlich zu tun. Und was ganz entscheidend ist, die wenigen Länder, die es wirklich geschafft haben, strukturelle, positive Reformen durchzuführen, also ich nenne hier nur Singapur, wo das ja quasi der Gründungsmythos des Staates Singapurs war, wobei man dazu sagen muss, Singapur ist keine mit uns vergleichbare Demokratie. Aber nehmen Sie Kanada her. In Kanada sprechen die Kinder der Migranten nach Abschluss der Schulzeit teilweise besser Englisch als die in Kanada geborenen Kinder. Estland ist der große PISA-Sieger bei der letzten, gibt pro Kind fast halb so viel aus wie Österreich. Also Neuseeland macht das hervorragend. Aber der Grundgedanke war immer, dass der Premierminister, der Bundeskanzler das zu seiner Sache macht und grundlegende Schulreformen einfach auch gegen alle Widerstände durchsetzt. Das ist die einzige Möglichkeit. Wir schauen bei uns immer auf den Bildungsminister, aber die Kompetenzen des Bildungsministers, diese Phalanx an Systembewahrern ist so stark, dass es wahnsinnig schwierig ist, da wirklich was durchzusetzen. Daher ist meine Forderung jetzt auch in diesem Wahlkampf in Österreich, Bildung muss eine der drei nationalen Top-Prioritäten für Österreich werden. Meiner Meinung nach übrigens auch für Deutschland, weil es ja auch deutsche Zuseher hier gibt. Wir können uns nicht leisten, als Europa hier noch weiter zurückzufallen. Was haben wir denn? Es gibt übrigens ein paar Dinge, die man ganz schnell machen könnte, die dann natürlich auch Wirkung zeigen würden.
Und da sagen Sie uns doch vielleicht noch gerade ein Beispiel in Bezug auf diese Brennpunktschulen, in Bezug auf den sehr hohen Anteil nicht deutschsprachiger Kinder. Was wäre eine erste wichtige Maßnahme?
Ja, die wichtigste Maßnahme wäre, massiv in die Elementarpädagogik zu investieren. Wenn wir heute die besten Kindergärten der Welt schaffen würden, dann hätten wir in 10 Jahren automatisch eines der besten Bildungssysteme der Welt. In Kanada ist es zum Beispiel so, dass die Elementarpädagoginnen gleich viel wie die Lehrer verdienen und dass das dort auch ein Teil des Bildungssystems ist. Das wäre ein ganz entscheidender Schritt. Das heißt, Elementarpädagogen entsprechend wie Lehrer auszubilden, entsprechend zu fördern und auch entsprechend das gesellschaftliche Standing zu geben, das sie verdienen. Das wäre der entscheidendste Schritt. Warum? Weil alle Bildungsforscher, Gehirnforscher sind sich einig, dass du im Kindergarten, in Deutschland in der Kita, mit dem geringstmöglichen Aufwand den maximalen Bildungsnutzen erzielen kannst. Aber wir haben viel zu große Gruppen in Österreich und in Deutschland. Wenn auf eine ausgebildete Elementarpädagogin 21 Kinder kommen, ja, wie soll denn da Sprachförderung passieren? Wie soll denn da geschweige denn individuelle Förderung passieren? Das kann nicht funktionieren. Da sind uns zum Beispiel die skandinavischen Länder weit voraus und das wäre die Maßnahme, wo man sehr früh Startnachteile, Sprachnachteile, soziale Nachteile kompensieren könnte.
Andreas Salcher gehört zu einem der bekanntesten Kritiker des österreichischen Bildungssystems und zu den erfolgreichsten Sachbuchautoren in seinem Heimatland. 2023 erschien sein aktuellstes Werk »Unsere neue beste Freundin – Die Zukunft«. Herr Salcher, unser Gespräch und Ihre Publikationstätigkeit beweisen es, Sie haben die Hoffnung auf ein besseres Schulsystem noch nicht aufgegeben. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für das anregende Gespräch.
Vielen Dank.
Evelyn Weinziel hat in den 80er Jahren die Schule besucht und erzählt, welches Schulerlebnis sich bei ihr am meisten eingeprägt hat und wie sie aus heutiger Perspektive diese Lebensspanne beurteilt.
Ich komme aus dem Schwarzwald. Ich kam dann ins Gymnasium 1980. Die lebhafteste Erinnerung an meine Gymnasialzeit, das war der Chemielehrer, der mir das Chemiebuch hinterherwarf, weil ich das zum wiederholten Male vergessen hatte und er daraus einen Rückschluss auf mein Verhältnis zu seinem Unterricht zog. Wir haben also diesen Klassenraum nach dem Chemieunterricht verlassen und hatten Schubfächer unter den Pulten. Ich bin dann gemütlich aus der Tür raus den Schulgang entlang geschlendert und plötzlich flog ein Chemiebuch seitwärts an mir vorbei. Ich habe das wirklich nur noch als Bild im Kopf einfach. Das war mein Verhältnis zu den Naturwissenschaften. Ich konnte viel anfangen mit Sprachen. Ich habe in Baden-Württemberg mit Französisch angefangen, weil wir französische Alliierte haben. Englisch mochte ich dann auch sehr, wobei ich auch sagen muss, ich fand es rückblickend betrachtet nicht schlecht, mit Französisch anzufangen, weil wenn man eine neue Sprache erlernt, halte ich Französisch für die deutlich anspruchsvollere Sprache, die einfach ein höheres Maß an Struktur und Disziplin beim Erlernen braucht. Ich mochte Deutsch, ich las gerne, also es fiel mir nicht schwer. Ich hatte einfach einen natürlichen Zugang dazu und Kunst mochte ich. Ich hatte in der 5., 6., 7. Klasse in Kunst einen für damalige Verhältnisse sehr progressiven Lehrer. Da gab es natürlich Menschen, mit denen man gut konnte und Lehrer, mit denen man weniger gut konnte. Und gerade so in den unteren Stufen des Gymnasiums halte ich dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis immer noch für wahnsinnig prägend. Und man sagt ja, dass Kinder eigentlich in der Grundschule nur für den Lehrer lernen, ne? Und ich glaube, das zieht sich einfach auch in der Gymnasialstufe noch eine ganze Zeit. An wen habe ich da eigentlich positive Erinnerungen? Das war ein Französischlehrer ganz definitiv. Es war einer der seltenen, der diese natürliche Autorität hatte, diese Souveränität als Mensch. Der hatte einen sehr natürlichen, hintergründigen Witz und musste einfach überhaupt zu keiner Zeit und an keiner Stelle zu irgendwelchen drakonischen Maßnahmen greifen. Er hatte diese natürliche Autorität und die feine Beobachtungsgabe. Das war auch mit einer allgemeinen Menschenfreundlichkeit verbunden. In meiner Schulzeit wurden Hausaufgaben kontrolliert, definitiv. Es gab eigentlich immer Hausaufgaben. Ich komme ja auch aus der Generation, die jeden zweiten Samstag noch Schule hatte. Meistens die gefürchteten Doppelstunden, Mathe unter anderem. Hausaufgaben wurden auch in irgendeiner Form abgefragt. Es war besser, man machte sie, ne? Auch wenn es in den letzten 5 Minuten vor dem Unterricht war, wo man sich dann von irgendeinem anderen Schüler das Heft schnappte. Ich bin nach 4 Jahren Grundschule aufs Gymnasium gekommen und es war so, dass es vorher Eignungsprüfungen gab in der 4. Klasse. In Mathe und in Deutsch wurden Tests geschrieben, die dann über die Schulform entschieden haben. Und da haben es auch bei weitem nicht alle aufs Gymnasium geschafft. Bei mir in der Schule war es eben so, dass unser Klassenverband wirklich von der 5. bis zur 11. Klasse zusammen war. Klar, natürlich kamen da gelegentlich mal Schüler noch von außen dazu oder es gab Sitzenbleiber. Der Kernklassenverbund war bis zur 11. Klasse und dann hatten wir in den letzten beiden Jahren die Leistungskurse. Mathe verpflichtend im Abitur, Deutsch verpflichtend. Natürlich, sie konnten als Leistungskurs Sport und Biologie wählen, sie kamen aber nicht drum rum, im Grundkurs Mathe und im Grundkurs Deutsch ein Abitur zu schreiben. Ja, also es war kein schlanker Fuß. Allerdings konnte man auch Fächer abwählen und ich konnte dann auch das Chemiebuch abwählen und das Physikbuch. Wir hatten durchgehend Geschichte, ja, bis zur 11. Klasse. Wir hatten durchgehend Biologie, wir hatten durchgehend Physik, wir hatten durchgehend Chemie. Die Unterrichtsführung war frontal. Das hing dann natürlich an den, von den Fähigkeiten des Lehrers, wie sehr diese 30 jungen Leute führen konnten. Und das konnten jetzt bei weitem nicht alle. Aber es war ein klarer Frontalunterricht. Es gab keine Gruppenarbeit. Einschließlich der 11. Klasse waren wir 30 Leute. Das war für den ländlichen Raum ein großes Gymnasium. Wir hatten 1000 Schüler. Das waren jeweils 4 Klassen und das waren 30 Leute. Und ich glaube, das war für die Lehrerseite stellenweise durchaus eine Herausforderung. Es hat mir zum Beispiel, und das bedauere ich sehr jetzt gerade in Deutsch, in erster Linie die Furcht vor gelben Reklamheftchen mal eingetragen. Wer geht denn davon aus, dass ein 8-Klässler der zerbrochene Krug lesen will? Oder Nathan der Weise? Oder Hans und Heinz Kirch? Das hat mit der Lebensrealität absolut nichts zu tun. Es holt die Kinder in ihrer Entwicklung absolut nicht ab. Man pfeift sich das dann rein. Ich habe es später überhaupt nie mehr gemacht, ne? Bis zum Leistungskurs. Da habe ich dann über den Wallenstein Abitur geschrieben, den ich toll fand. Heute weiß ich, ich habe kein Wort verstanden, aber ich fand den trotzdem toll. In der 11. Klasse habe ich plötzlich verstanden, Mensch, das hier hat was mit dir zu tun. Das ist nachher ein Eintrittsticket. Und ich habe das Geschäftsmodell des Ganzen kapiert. Und habe mir vorgenommen, okay, ich gehe aus dem Laden raus mit einer 1 vom Komma. Es war Ende 10. Klasse absolut nicht abzusehen, dass mir das gelingen würde. Und ich habe es dann geschafft. Und zwar nicht, weil ich so brillant bin, ja, sondern weil ich das Geschäftsmodell begriffen habe. Ich war ziemlich verblüfft, wie einfach sich Lehrer einwickeln lassen und wie einfach diese Regeln sind.
Gone, but we keep on going on, wondering where they've gone. School.
Sie hörten die neueste Ausgabe unserer Sendung Lehrerzimmer. Jede Woche eine Stunde rund um Bildung und Schule. Es freut mich, dass Sie dabei waren. Unter lehrerzimmer@kontrafunk.radio können Sie uns Ihre Inputs, Themenvorschläge oder Fragen schicken, sei es als Pädagoge, Psychologe, Eltern, Großeltern oder Schüler. Diese Sendung können Sie auch in unserer Mediathek als Podcast nachhören und wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie diese gerne weiterverbreiten. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Klaus Rüdiger.